Ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge von Tacheles und Törtchen mit mir, Rumi Segner.
Und mir, Mareike und ohne Sorg. Hallo.
Hey. Beim letzten Mal haben wir uns mit Antje unterhalten und haben erfahren, wie kann man eigentlich Kinderbuchautorin werden oder wie ist sie Kinderbuchautorin geworden? Entstanden ist unsere Idee eines Podcasts, dass wir immer wieder uns mit Frauen unterhalten und die uns Geschichten, Ideen, Lebensläufe, Visionen beschreiben, die wir unendlich interessant finden und uns auch darüber ausgetauscht haben. Und dann haben wir festgestellt, eigentlich würden wir den anderen Frauen, den anderen Leuten in Oberhavel diese Geschichten auch gerne erzählen. Und so ist die Idee zu diesem Podcast entstanden, dass wir Frauen aller Altersgruppen treffen und fragen, ganz viele Fragen stellen. Ich bin es gewöhnt, ich bin Lehrerin und verdiene mein Geld damit, permanent irgendjemand Fragen zu stellen. Mareike hat andere Hintergründe.
Genau, ich komme auch aus Oberhavel, aus Oranienburg. Ich habe über den Job schon eine ganze Reihe von Podcasts gemacht, also Kommunikation, Gespräche führen, das mir auch sehr vertraut. Es macht Spaß und ich finde es ganz toll, dass wir das hier im Kreativwerk in Hennigsdorf mit dieser neuen Reihe fortsetzen.
Und der Titel ist Tacheles und Törtchen. Haben wir lange für gebraucht für den Titel. Sind wir beide stolz drauf, versuchen aber noch eine gewisse Routine dort zu bekommen. Tacheles wäre der Anteil, wo wir miteinander reden und Fragen stellen und Geschichten erzählen. Törtchen bedeutet, dass wir, immer wenn wir einen Gast einladen, das ist so der Plan, dass wir dann Kuchen mitbringen. Den Kuchen, den wir gerne essen und unser Gast, also in dem Moment Gästin. Gästin klingt ziemlich doof, aber die weibliche Version davon. Und heute zu Gast ist Jennifer Colleen Feder. Die habe ich vorher gefragt, was soll ich eigentlich mitbringen? Und da hat sie Folgendes gesagt. Hallo Jennifer.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe dir verraten, dass mein Lieblingskuchen Mohnkuchen ist. Aber dicht dahinter kommt auch gerne das Makrönchen.
Ah, genau. Und so bin ich heute zum Bäcker meines Vertrauens gegangen und dachte mir, mega Idee. Ich hole jetzt einfach alles, was da ist. Und unten natürlich für mich ja noch Pfannkuchen. Bei 35 Grad im Schatten ist das nur eine mäßige Idee. Aber egal, wir ziehen das jetzt durch, schon für den Podcast.
Tacheles und Hörtchen. Ein Podcast mit Frauen aus Oberhavel.
Genau. Jennifer haben wir eingeladen. Schön, dass du da bist, weil wir uns gefragt haben, wie das so ist, wenn man Bürgermeister werden möchte. Und dazu müssen wir sagen, dass wir Jennifer beide, sowohl Mareike als auch ich, kennen aus dem politischen Kontext, aus dem persönlichen Kontext. Das bedeutet, wir sind beide SPD-Mitglied. Wir haben da auch verschiedene Aufgaben in der SPD. Und dann dachten wir, das passt aber ganz gut, dass wir jemanden kennen aus unserer Umgebung, die tatsächlich Bürgermeisterin werden möchte. Und dann schien es uns beiden eine kluge Idee, Jennifer einzuladen und ganz viele Fragen zu stellen. Und das ist die Grundidee dahinter.
Das machen wir heute.
Genau. Bevor wir anfangen, habe ich dann ganz viel recherchiert und nochmal nachgeguckt. Und es sind ja insgesamt in Oberhavel jetzt 4 Bürgermeisterwahlen, also in verschiedenen Städten, unter anderem auch hier in Hennigsdorf, wo wir den Podcast aufnehmen. Und dann habe ich mir die Statistiken angeguckt. In Oberhavel gibt es tatsächlich nur eine einzige Bürgermeisterin in Velten, Ines Hübner, die sozusagen die Flagge hochhält. In ganz Deutschland sind es insgesamt nur jede 7. Frau, die überhaupt ein Bürgermeisteramt bekleidet. Und dann ist natürlich die nächste Frage, die sich stellt, woran liegt es? Warum sind so wenig Frauen im Amt? Das ist eine Frage, die heute im Verlauf dieses Podcasts auch nochmal gestellt werden soll. Und dann ist mir aufgefallen, dass man wenig darüber weiß oder ich wenig darüber weiß, was eigentlich eine Bürgermeisterin so zu tun hat. Und da sind ganz viele Fragen entstanden. Und die kommen jetzt eigentlich auch. Also ich habe das in 3 Teile geteilt. Der erste Teil ist sozusagen die Hard Facts. Wie wird man eigentlich oder was macht eigentlich eine Bürgermeisterin? Und das geht jetzt an Jennifer. Und jetzt ist tatsächlich auch, warum wir Jennifer ausgewählt haben, ist so ein Riesenvorteil. Weil die ist schon stellvertretende Bürgermeisterin in Velten, qua Amt. Und vielleicht, bevor wir loslegen und ich ganz viele Fragen einfach stellen kann, könntest du dich nochmal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Jennifer Colleen Feder. Ich bin 40 Jahre alt, studierte Politikwissenschaftlerin und seit 5, 6 Jahren in Velten Fachbereichsleitung für Soziales und auch stellvertretende Bürgermeisterin. Ich lebe in Oranienburg, habe 2 Kinder. Und das ist, glaube ich, so der Kerninformation zu mir.
das war eben für mich das Interessante, dass du tatsächlich schon diese Erfahrung gesammelt hast, was eigentlich Bürgermeisterinnen, ich versuche das jetzt mal gendern durchzuziehen, aber was macht eigentlich eine Bürgermeisterin? Das ist die erste Frage. Was machen die eigentlich den lieben langen Tag?
Also es ist natürlich jetzt schwierig, das plastisch darzustellen. Also eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister ist verantwortlich für eine Gemeindeverwaltung, für eine Stadtverwaltung, also letztendlich für die ganzen Mitarbeitenden innerhalb einer Verwaltung, ist dafür zuständig, Beschlüsse der Stadtverordneten umzusetzen und führt sozusagen die Amtsgeschäfte. Das geht dann darum, eben die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen und die Ressourcen bereitzustellen, dass eine Verwaltung ihre Aufgaben wahrnehmen kann. Eine Bürgermeisterin ist auch zuständig für den Brand- und Katastrophenschutz. Also wenn es irgendwo Schwierigkeiten in der Stadt gibt, muss natürlich auch eine Bürgermeisterin dafür Sorge tragen, dass Probleme gelöst werden können. Und letztendlich Probleme lösen ist eines der großen Aufgaben einer Bürgermeisterin, eines Bürgermeisters in einer Stadt. Ist man Netzwerkerin, Ermöglicherin und versucht, die Entwicklung der Stadt positiv zu beeinflussen. Eigentlich ist man für alles zuständig, was es vor Ort gibt. Aber nach innen gerichtet ist man natürlich zunächst für die Verwaltung zuständig, deren Führung und diese auch nach außen zu repräsentieren und die Interessen der Stadt zu vertreten.
Komplex. Also genau dieses Gefühl, was entstanden ist, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ist es ganz schön viel. Bevor ich weiter frage, gibt es, um Bürgermeister, Bürgermeisterin zu werden, gibt es dafür eine spezielle Ausbildung? Kann man da irgendwie einen Kurs machen, how-to, in irgendeiner Art und Weise?
Nee, das gibt's nicht. Also das Gesetz schreibt vor, dass man einfach mindestens 18 Jahre alt sein muss und weitere Bedingungen gibt es überhaupt gar nicht. Es gibt keine Qualifikation, die man abschließen kann, keinen Schein, den man ablegen kann, keine Prüfung, um Bürgermeisterin zu werden. Man muss natürlich bestimmte persönliche Eigenschaften mitbringen, idealerweise Verwaltungskompetenz und Erfahrung haben, Mitarbeiterführung schon mal gemacht haben. Das sind Dinge, die empfehlen sich als Bürgermeisterin. Lernen kann man es nicht. Ich habe tatsächlich aber mal einen kleinen Kurs gemacht in einer kommunalen Vereinigung. Der hieß Besser Bürgermeistern vor vielen Jahren und da hat man ganz viel kommunalrechtliches Know-how mit auf den Weg bekommen, Kommunikationstechniken. Als Bürgermeisterin muss man ja auch viel und gut kommunizieren, Lösungen finden, da ist das ganz wichtig. Und das war schon ein Kurs, der mir gut geholfen hat.
Und jetzt bist du aber auch Politikwissenschaftlerin und du arbeitest auch in dem Bereich. Das scheint also auch ein Vorteil zu sein. Also wenn man sich sozusagen langsam rantastet, wenn es also kein Ausbildungsberuf ist, dann tastet man sich mehr oder weniger an diese Arbeit, an die Verantwortung auch ran, was du ja per se wahrscheinlich jetzt auch schon machst. Was machst du jetzt gerade aktuell?
Wie meinst du das jetzt gerade aktuell?
Also wenn du in Velten, wenn du stellvertretende Bürgermeisterin bist, was machst du da ganz konkret, damit ich eine Vorstellung habe?
Also ich übernehme natürlich öffentlichkeitswirksame Termine der Bürgermeisterin, wenn sie nicht da ist. Ich treffe Personalentscheidungen, wenn sie nicht da ist, stelle Menschen ein, mache Personalratsvorlagen. Ich hole manchmal aber auch die Kuh vom Eis, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, baulicher Art, irgendwo gibt es ein Problem zu lösen und die Verwaltung kommt alleine nicht weiter. So eine Fälle habe ich auch gerade dienstlich, dann ist es mein Job, Kolleginnen und Kollegen dabei zu unterstützen und Lösungen zu finden oder wenn sie nicht alleine eine generieren können, eben eine zu schaffen. Und Problemlöser sein, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Da muss man kreativ zu sein und auch manchmal mutig, diese Entscheidungen dann auch zu treffen.
Wenn du Bürgermeisterin wirst, wie lange ist man denn das eigentlich? Für wie lange ist man gewählt?
Also im Land Brandenburg ist ein Bürgermeister 8 Jahre gewählt. Die Amtszeit dauert 8 Jahre.
Und ich habe gesehen, es gibt, das ist wahrscheinlich Usus, es gibt hauptamtliche und es gibt ehrenamtliche Bürgermeister. Was ist denn der Unterschied?
Das hängt mit der Art der Gemeinde oder der Stadt zusammen, in der man lebt. Also eine kreisfreie Stadt, eine Stadt, die keine amtsangehörigen Gemeinden hat, da ist man hauptamtlicher Bürgermeister. Und eine Gemeinde wie zum Beispiel das Amt Gransee und seine Orte und Ortsteile, das ist eine amtsangehörige Gemeinde. Dort gibt es ehrenamtliche Bürgermeister, zum Beispiel ist der Bürgermeister von Gransee ein ehrenamtlicher Bürgermeister, weil eben dort viele Städte zu einer Amtsgemeinde zusammengefügt sind.
Ehrenamtlich bedeutet, dass er sozusagen zwar eine Aufwandsentschädigung bekommt, aber eigentlich noch einen anderen Job hat?
Ja, genau. Also ehrenamtlich Bürgermeister sein heißt, man hat eigentlich einen anderen Beruf und macht das ja eben ehrenamtlich in der Freizeit wie ein Fußballtrainer, wie bei der Feuerwehr, im Sportverein oder eben auch in der Politik.
Okay. Klingt ambitioniert als Ehrenamt, also wirklich tatsächlich mehr als die meisten ehrenamtlichen Sachen, die ich kenne. Was ich mich auch gefragt habe, tatsächlich, und ich hoffe, das ist okay, wenn ich das frage, ich hab auch nirgendwo richtig eine Antwort gefunden. Also man ist für 8 Jahre gewählt, das habe ich verstanden. Aber wie viel verdient man eigentlich als Bürgermeisterin?
Das weiß ich gar nicht so genau. Also ich habe es nicht nachgeschaut. Man kann es aber nachschauen, wenn man nämlich in die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg schaut oder in einer entsprechenden Verordnung, ist genau festgelegt, welche Eingruppierung ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin hat. Das richtet sich nach der Größe der Gemeinde, in der man Bürgermeister ist. Da gibt es verschiedene Abstufungen. Also je kleiner die Stadt, umso weniger verdient man. Ich meine aber, es fängt mit der Eingruppierung ab der A15 an. Man ist ja dann auch verbeamtet, auf eine bestimmte Zeit zumindest. Da fängt es an und dann geht das hoch. Das kann man nachschauen im Internet, was hinter den einzelnen Eingruppierungen steht. Schlecht verdient man auf jeden Fall nicht. Hat aber auch eine große Verantwortung.
A15, genau. Ich bin ja auch Lehrerin und Beamtin. Also damit kann ich tatsächlich was anfangen. Und da weiß ich auch, das kann man gut googeln und nachgucken. Aber es war tatsächlich so eine Frage. Ich habe meinen 9-jährigen Sohn gefragt, was soll ich denn Jennifer heute fragen? Das war seine erste Frage. Frag mal, wie viel Geld sie verdient. Er hat gesagt, genau die gleiche Idee hatte ich auch. Die zweite Frage, die er dann aber noch hatte, ist, wie viel Freizeit hat man denn als Bürgermeisterin? Weil ich war der Meinung, dass auch alles, was du bis jetzt beschrieben hast, dass das unendlich komplex ist und wahrscheinlich bedeutet, dass man wirklich, das war meine Vorstellung, 24 Stunden am Tag eigentlich zur Verfügung stehen muss. Aber das, ich habe keinerlei Vorstellung, wie so die Arbeitsbedingungen einer Bürgermeisterin sind.
Also das kann man sich schon so ungefähr vorstellen. Ich habe neulich in einem Interview mal erzählt, mir ist klar, dass wenn ich Bürgermeisterin werde, bin ich nicht nur mit meinem Mann verheiratet, sondern auch mit der Stadt. Mit allem drum und dran und allem, was dazugehört, in guten wie in schlechten Zeiten. Das Gleiche gilt dann für die Stadt. Also du bist eigentlich immer im Dienst und ich sag mal reine Schreibtischarbeit oder im Rathaus, da kommst du nicht unter 50 bis 70 Stunden die Woche. Das ist dann Programm, ne? Also du bist dann auch mit der Stadt verheiratet und diesen Einsatz musst du dann auch zeigen, das ist selbstverständlich. Also man muss sich auch damit anfreunden, dass es so ein echtes Privatleben nur noch bedingt gibt. Also wenn du durch die Stadt läufst und einkaufen gehst, dann sprechen dich Bürgerinnen und Bürger an, deren Anliegen musst du in dem Moment auch natürlich ernst nehmen, auch wenn du gerade deine Milch einkaufen möchtest.
Mir fällt tatsächlich jetzt echt Gründe ein, warum man nicht unbedingt Bürgermeister werden will, wenn man permanent in der öffentlichen Beobachtung ist und vor allem, wenn man in der gleichen Stadt auch wohnt, wo man dieses Amt innehat. Da du ja die Erfahrung hast, ist es dann auch so, dass man dich 24 Stunden erreichen kann? Hast du dann ein Diensttelefon und wenn irgendwelche Katastrophen sind, dann musst du auch erreichbar sein, wie im medizinischen Bereich oder Polizei etc.?
Ja, das ist zumindest die Haltung, die ich habe und von der ich ausgehe. Also da ist auch Ines Hübner ein tolles Vorbild. Also wenn jetzt ein Großbrand irgendwo ist und die Feuerwehr braucht vor Ort Unterstützung, hier ist wirklich eine große Gefahrenlage, dann bist du 24 Stunden erreichbar und bist natürlich mit vor Ort. Den Anspruch habe ich schon, dass wenn solche Gefahrenlagen sind, auch für die Bürgerschaft oder irgendwelche Herausforderungen oder ich sag mal Großwetter, Regengeschichten, eine Schule säuft ab, dass man natürlich dann vor Ort ist und das Krisenmanagement ganz proaktiv mitsteuert, das ist für mich, gehört zum Job dazu.
Okay. Wir nähern uns wirklich immer mehr diesen jede siebte Frau oder viele ehrenamtliche Bürgermeisterjobs sind jetzt auch nicht so, dass die überrannt werden und dass das ganz viele werden sollen, sondern zum Teil werden ja diese Stellen auch öffentlich ausgeschrieben, beziehungsweise es werden Leute händeringend gesucht, die sich tatsächlich diese Verantwortung ans Bein ziehen. Ja. Genau. Ich habe schon ganz viele Fragen gestellt. Was jetzt für mich auch noch interessant war, wie gesagt, wir kommen beide aus der SPD, aber trotz alledem, wie wird man denn, ich habe gesehen, es gibt parteiunabhängige Kandidaten. Ich meine, es ist in Oranienburg sind es jetzt, glaube ich, insgesamt 7 Kandidaten, 3 sind Frauen. Ich meine, es sind wie viele unabhängige Kandidaten? 3, glaube ich?
Es sind 3 unabhängige Kandidaten.
Und das war für mich auch die Frage, wie ist dieser Weg, dass eine Partei mich aufstellt? Was muss ich dafür tun? Und wie geht es dann weiter? Also von der Entscheidung, ich möchte gerne Bürgermeisterin werden, dann habe ich gegebenenfalls eine Partei im Hintergrund. Wie muss ich diese Partei überzeugen oder spricht die mich eigentlich an? Und wie geht es dann weiter? Was sind die nächsten Schritte?
Also der allererste Schritt fängt ja immer bei einem selbst an. Man muss sich damit auseinandersetzen und den Entschluss festfassen, okay, ich möchte das jetzt angehen. Man darf da auch nicht hadern und man darf auch nicht nur 99% mit sich selbst da im Reinen sein, man muss 100% mit sich im Reinen sein, wenn man eine Partei im Hintergrund hat, so wie es bei mir der Fall ist, dann musst du natürlich in die Gespräche gehen mit den Mitgliedern und auch klar machen, ich möchte das. Ich biete mich dafür an, als eure Kandidatin da ins Rennen zu gehen. Manchmal ist es ja so, dass es weitere Kandidierende in einer Partei gibt, was ja zu begrüßen ist, ne, in einer vielfältigen demokratischen Gesellschaft. Dann geht man eben in den Austausch und am Ende findet eine Mitgliederversammlung statt mit einer Abstimmung, ganz klassisch. Da gibt es bestimmte Formalien einzuhalten, die dann später beim Wahlleiter eine Rolle spielen. Ja, und dann wird man nominiert durch die eigene Partei. Und wenn die Formalien abgearbeitet sind, dann ist man offiziell Bürgermeisterkandidatin. Habe ich keine Partei im Hintergrund und bin vielleicht auch nicht amtierender Bürgermeister, dann muss man eine gewisse Zahl von Unterstützungsunterschriften sammeln, um in der Demokratie auch sicherzugehen, dass das auch Wille des Volkes ist, dass derjenige antritt und einen gewissen Rückhalt hat in der Gesellschaft. Das ist sehr schwer für die parteilosen Kandidierenden. Es schaffen aber auch welche, die eben vernetzt sind. Und wenn sie diese Unterstützungsunterschriften haben, müssen sie auch bestimmte Formalien noch erfüllen, Papiere zusammenbringen und dann können sie auch parteiloser oder unabhängiger Bürgermeisterkandidat werden.
Und dann war die nächste Frage auch, so einen Wahlkampf zu organisieren. Ich stelle mir das unendlich komplex vor. Ich weiß, wie Bundestagswahlkämpfe gelaufen sind, Landtagswahlkämpfe. Aber so ein Bürgermeisterwahlkampf, der ist ja sehr auf eine Person, klar die anderen auch, aber das ist sehr auf eine Person zugeschnitten, auf einen Ort zugeschnitten. Und da sind mir noch die Fragen entstanden im Kopf, wie organisiert man eigentlich einen Wahlkampf? Wer bezahlt eigentlich so einen Wahlkampf? Wie teuer ist so ein Wahlkampf? Also ich habe so ominöse Zahlen gesehen von 1 Euro pro Person in einer Stadt oder in einem Gebiet, wo man sich zur Wahl stellt. Das waren so Orientierungszahlen. Und wieder.
Und dann wären wir in Oranienburg bei was, 50.000?
Ja, ja. Und es war tatsächlich so, ich dachte, ich finde die Frage durchaus nachvollziehbar und fand es erstaunlich, wie wenig ich darüber gefunden habe, wie organisiert man eigentlich einen Wahlkampf. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich mir bei vielen vorstellen kann, dass das wirkt so riesig und so diffus, dass man es dann lieber sein lässt, weil man sich gar nicht zutraut, so ein Riesending. Und das war jetzt die nächste Frage.
Mhm. Also Wahlkampf organisiert man auf jeden Fall nicht allein. Man braucht ein starkes Team im Hintergrund, was sich zu Beginn zusammenfindet. Und dann entwickelt man eine gemeinsame Strategie, so ganz klassisch wie im Projektmanagement. Ja, was ist unsere Zielgruppe? Was sind unsere Kernbotschaften? Wo wollen wir hin inhaltlich? Das ist ja an für sich schon relativ früh klar. Und dann entwickelt man daraus eine Gesamtstrategie und überlegt sich, okay, wie können wir unsere Zielgruppe erreichen? Mit welchen Methoden? Es gibt natürlich die ganz klassischen Wahlkampfmethoden, ja, wie sie auch überall gerade zu sehen sind. A1-Laternenplakate, Großplakate, Social-Media-Wahlkampf. Da muss man sich eben auf die Strategie, auch zu den Methoden einigen. Und Aufgaben verteilen, man kann das auf keinen Fall alleine schaffen. Das ist ein Teamwork, was da gut funktioniert, weil letztendlich ist man ja als Kandidatin schon massiv damit beschäftigt, einfach in der Öffentlichkeit zu stehen, Termine wahrzunehmen. Da kann man das nicht im Hintergrund alles selber stemmen, Leute anzuschreiben, Druckdaten freizugeben, einen Redaktionsplan zu erstellen für Social-Media-Beiträge oder für Anzeigen, mit externen Akteuren zusammenarbeiten. Das schafft man nicht alleine. Das geht nur im Teamwork oder die ganzen Laternenplakate zu hängen. Ich glaube, die Menschen haben immer die Vorstellung, da kommt irgendeine Agentur angeflogen oder die Stadtverwaltung und hängt die ganzen Plakate auf. Nein, nein, nein. Jedes einzelne Plakat ist bestimmt 5-mal durch die Hand eines Unterstützers gegangen, in meinem Fall aus meiner Partei, bis sie dann am Ende eben an der Laterne hängen. Und das Gleiche gilt dann hinterher wieder fürs Runternehmen.
Und wenn es um die Finanzierung geht, musst du den Wahlkampf selber zahlen?
Nein, also den muss ich nicht selber bezahlen. Ich weiß nicht, wie das in anderen Parteien ist. Wir sind ja die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Das nimmt die SPD sehr wörtlich. Da bin ich sehr froh drum. Ich gebe meine ganze Kraft, meine ganze Energie, meine zeitlichen Kapazitäten rein. Und mein Ortsverein unterstützt mich und finanziert den Wahlkampf. Also die Frage war ja auch nochmal, was kostet das so? Also ja. so ein Großplakat, was man so oft auf Wiesen stehen sieht, das kostet schon so 500 bis 1000 Euro. Die A1-Plakate, die kosten auch mehrere tausend Euro, eine Zeitungsannonce auch mehrere hundert Euro. Also es läppert sich da auch schon schnell zusammen, wenn man nur an Plakate denkt und an einen Flyer, ein paar Druckmaterialien, dass man schnell bei mehreren Tausenden, 10.000 Euro, die kommen dann mal schnell zusammen.
Okay. wenn du gesagt hast, es gibt für den Bürgermeister, gibt es eine Art Kurs, gibt es für den Wahlkampf sowas, wo man das lernen kann auch, How-to-Wahlkampf? Fragt man die anderen, die es vor einem schon gemacht haben? Oder wie läuft das?
Also zum einen fragt man natürlich die alten Hasen in der Partei, die schon Wahlkämpfe gemacht haben. Andererseits will man ja nicht immer mit den alten Methoden wieder anfangen, die schon vor 30 Jahren vielleicht nicht so funktioniert haben. Man versucht ja auch neue Ideen zu entwickeln, neue Wege zu gehen. Also zum einen holt man sich natürlich da irgendwie Input von außen. Von der Partei gibt es da manchmal tolle Workshops und auch kleine Schulungen. Ist aber nicht so, dass da sozusagen irgendwie aus dem Willy-Brandt-Haus da ein fertig geschnürtes Paket kommt. Hier, das ist der Weg, den du gehen musst. Das funktioniert immer. Das ist da kommt das große Wunder, hier ist der Instrumentenkasten, bitteschön. Also gerade als Bürgermeisterkandidatin musst du ja eine Kampagne speziell auf dich ganz individuell münzen. Da geht es auch um die emotionale Ansprache der Bürgerinnen und Bürger und da musst du deinen eigenen Weg finden mit deinem Team vor Ort und musst mit den Menschen sprechen, einen Eindruck davon gewinnen und auch immer wieder evaluieren, was funktioniert gut und was funktioniert nicht gut. Aber von Erfahrung lernen ist auf jeden Fall ein guter Weg. Und ich selber verfolge auch in den sozialen Medien einfach Kampagnen anderer Kandidierenden aus anderen Bundesländern oder anderen Orten. Da hole ich mir viel Inspiration und versuche dann manchmal auch Best-Practice-Beispiele anzuwenden.
Was ich spannend fände, ist zu erfahren, wie geht man mit den Dingen um, von denen man vorher überhaupt noch nie was gewusst hat. Das kann ein technisches Problem in irgendeiner Kita oder in der Schule sein oder ein Konflikt in der Verwaltung. Es gibt ja ganz sicher Themen, mit denen man vorher noch nicht konfrontiert war. Und dann passiert was?
Also ganz wichtig, ist meine Erfahrung auch bei den letzten Jahren, ist sich erstmal in die Strukturen reinkämpfen, wenn man da neu ist. Und da Erfahrung sammeln, also Grundlagen, Strukturen, Prozesse herauszufinden in Verwaltungen, Zuständigkeiten und Rechtsgrundlagen haben mir immer viel geholfen. Also einfach nachzulesen auch, warum funktionieren bestimmte Dinge, wie sind die Zuständigkeiten, wie sind die Rechtsgrundlagen. Ich denke, der Schlüssel ist auch erfolgreiche Kommunikation. Also wenn ich viel mit den Menschen interagiere, auch mal nachfrage. Man darf auch nicht...
sich die Erfahrung von den anderen
zuholen. Genau, man darf auch nicht davor zurückschrecken, Fragen zu stellen, weil Fragen sind nie etwas Schlechtes. Und damit auch sozusagen sich outen als unwissend, weil über diese Fragen und diese Erfahrung, die du dann sammelst, kommst du weiter und erkennst auch schneller, wie Prozesse funktionieren und welche Schritte du als nächstes gehen kannst, um eben ein Problem zu lösen oder in eine Aufgabe hineinzuwachsen, die man noch nicht kennt. Und ich kann nur jedem und jeder raten, sich immer wieder neuen Aufgaben zu stellen und gerade Themen, mit denen man noch nie was zu tun hatte und die wahrscheinlich am weitesten von dem weg sind, was man sonst tut, immer wieder mit einem gewissen Mut und vielleicht auch, ja, ein Stück weit vielleicht Naivität, aber auch in so eine Aufgabe ganz bewusst reingehen und sich diesen stellen und nicht davor Angst haben, sondern ganz bewusst das als Herausforderung wahrzunehmen. Und für mich war das immer, wenn ich solche Aufgaben angegangen bin, so ein Motivationspunkt zu sagen, okay, ich kann hinterher nur schlauer rausgehen. Und das ist ein Gewinn für mich in meinem Lebenslauf, in meiner Biografie, in meinen Erfahrungen, wenn ich mich diesen Aufgaben ganz bewusst stelle.
Ich hatte noch eine Frage. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man die so einfach beantworten kann. Und zwar, wenn ich Bürgermeisterin von einer Stadt werden möchte, dann muss ich eine Idee haben. Also ich habe einen Status quo, wie eine Stadt funktioniert. Und dann habe ich eventuell eine Idee, wo eine Stadt hingehen soll, wo die Entwicklung hingehen soll. Wie entwickelt man eine Vision für einen Ort, für eine Gemeinde, für eine Stadt?
Ja, da bricht immer die Sozialwissenschaftlerin aus mir raus. Ich fange immer erst mit einer Bestandsanalyse an und gucke mir, okay, wie ist der Status quo? Wo gibt es Bedarfe? Und der nächste Punkt ist dann, wo gibt es Potenziale? Ja, also du hast hier irgendwie ein Problem erkannt oder einen Bedarf und guckst dir erstmal an, wie die Strukturen und Prozesse drumherum sind und überlegst dann natürlich oder erkennst anhand des Potenzials, okay, wo willst du hin? Was braucht es, um die Situation besser zu machen? Und dann musst du eruieren, okay, wie komme ich da hin? Man muss das auch gedanklich durchspielen. Also wir hatten heute schon oft das Thema Krisenmanagement. Du musst eigentlich auch immer den Worst Case durchspielen. Best Case kommt meistens nicht. Der zweitbeste Case vielleicht, aber spiele auch immer den Worst Case durch und überlege, wie du damit umgehen kannst. Und dann kannst du auch eine Vision schaffen von einer Stadtentwicklung oder von Projekten, die du durchführen wirst, wenn du weißt, wo du hin willst, aber alle Settings durchspielst und vor allen Dingen auch alle Perspektiven. Du musst immer die Endnutzer oder diejenigen, die damit später zu tun haben, immer mitnehmen und bedenken, nur weil meine Perspektive jetzt so ist, muss die der anderen Person nicht so sein. Das musst du auch immer mit durchspielen, das muss man immer bedenken.
Und jetzt entwickelst du ja eine Vision wahrscheinlich nicht alleine, sondern die meisten Visionen, die ich auch in Schule kenne, ist, dass man das mit denen, die beteiligt sind am System. Wie kann man heutzutage mit Social Media und einer gewissen Politikverdrossenheit auch, wie kriegt man Menschen aus einem Ort, einer Stadt dazu, die eigenen Ideen für eine Stadt, die Probleme, die Themen, die man hat, wie kommen die bis zur Bürgermeisterin? Wie kann man diesen Gap schließen, dass die Leute mal sagen, ja, ihr da oben und ihr hört uns ja nicht zu. Wie kann man das heutzutage gut hinkriegen?
Na, da ist der Weg schon falsch. Wie kommt es zur Bürgermeisterin? Die Bürgermeisterin muss hinkommen. Also die Zeiten sind einfach vorbei, wo ich in meinem Stübchen sitze, in meinem Amtsstübchen und darauf warte, dass Bürgerinnen und Bürger zu mir kommen mit einer bestimmten Idee oder mit einem Problem. Verwaltung muss es lernen, proaktiv auf die Bürgerinnen und Bürger zuzugehen mit auch immer wieder wechselnden Formaten. Die Jugend von heute kannst du nicht mit den gleichen Formaten mit der Jugend von vor 5 Jahren erreichen. Mitunter kannst du auch die gleichen Jugendlichen nicht mit den gleichen Formaten erreichen, genauso die Älteren. Also Verwaltung muss es lernen, kreativer zu sein und auch ein Stück weit emotionaler. Und zwar, indem es auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht und muss hingehen zu den Leuten und mit verschiedenen Formaten. Da gibt es ja schon tolle Bürgerbeteiligungs-Settings, Projekte, Workshops. Ich habe mal eine Zukunftswerkstatt mitgemacht in Wittstock-Dosse. Mitten auf dem Marktplatz hat der Bürgermeister selbst durchgeführt. Das war so ein tolles Projekt. Das war sehr authentisch, es war sehr nahbar. Und das muss Verwaltung in Zukunft viel öfter und besser machen. Und ich glaube auch, das ist der richtige Weg, um diese Verdrossenheit, die da oben und wieder unten und das Establishment macht nur Politik für sich, um dem entgegenzuwirken.
Mhm. Habe ich auch schon erlebt. Tatsächlich reden, reden, reden. Und noch wichtiger als reden ist zuhören, zuhören, zuhören. Einfach mal reden lassen. Ich versuche mich langsam so zum Ende zu arbeiten. Hast du eine Idee, weil das war mein Intro. Warum gibt es eventuell so wenig weibliche Bürgermeisterinnen? Woran liegt das?
Also ich glaube, das hat mehrere Gründe. Das eine ist, glaube ich, erstmal so die allgemeine Rollenerwartung und Rollenklischees, die man im Kopf hat, dass Frauen vielleicht weniger zutraut, Bürgermeisterin zu sein und damit erstmal der Weg dahin schwieriger ist, schwieriger geebnet. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, dass Frauen auch zu oft zugeschrieben wird, zu weich, zu emotional zu sein und dann letztendlich spielen die politischen Netzwerke auch eine Rolle. Also wenn wichtige Entscheidungen nicht in offiziellen Sitzungen von Ortsvereinen getroffen werden, sondern im Bier danach, bist du ja als Frau mitunter, die vielleicht ein Kind gekriegt hat und noch stillt, bist du nicht dabei in diesen wichtigen Runden. Deshalb finde ich es total wichtig, dass die Strukturen erstmal offen sind und dir den Weg ebnen, als Frau in die Politik zu gehen, dass du in Strukturen bist, in denen du präsent sein kannst. Präsenz ist immer so ein wichtiges Thema. Care-Arbeit spielt natürlich auch eine Rolle. Aber auch eben, dass es manchmal nicht so einfach ist, in bestimmte Netzwerke reinzukommen. Also ich für meinen Fall hatte es jetzt hier sehr einfach, große Unterstützung durch meinen Ortsverein und meine Ortsvereinsvorsitzende. Und fühle da eine große Geschlossenheit. Aber das Verständnis ist halt auch da, ne? Dass als Frau, du bist eben beruflich unterwegs, du bist politisch ehrenamtlich unterwegs, aber du bist halt auch Mutter. Und das in Einklang zu bringen, ist nicht so einfach. Und das zu berücksichtigen in der Politik, deshalb bin ich auch ein großer Freund von der Frauenquote, finde ich super wichtig.
Also der berühmte Doppelstandard, den wir dann auch immer wieder alle erleben. Nochmal ein Punkt, der für mich interessant war, neben wirklich vielen anderen Sachen, ist, wie stellst du dir das zukünftig vor, wenn du in einem Ort lebst, wo du Bürgermeisterin bist, wo du aber auch 2 Kinder hast, die zur Schule gehen, die pubertierend werden, die Dinge tun, mit deinem Ehemann einkaufen gehst und den vielleicht auch noch küsst dabei und dabei aber dann auch Leute dich beobachten und du permanent präsent bist und auch nicht vielleicht auch den Tag hast, den Bethärde, oh Gott, das ist echt so ein Frauending, aber ich kenne das tatsächlich zu rausgehen.
Das ist auch sehr gut.
Genau, und dann rauszugehen und zu sagen, okay, vielleicht gehe ich nochmal ganz kurz zurück und ziehe mir jetzt irgendwas anderes an, wenn ich da draußen bin. Aber wie stellst du dir das zukünftig vor? Wie du dein eigenes Privatleben, was eine hohe, also neben der hohen Arbeitszeit und der Verfügbarkeit, gibt es aber auch noch einen anderen Teil, nämlich dein Privatleben, wie du die beiden Teile zusammenbringen kannst. Mhm.
Für mich gibt es da gar nicht so eine große Grenze und ich finde es immer wichtig, authentisch zu bleiben und zu sein. Ich werde mich jetzt nicht verstellen, wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe und wenn ich in Crocs Gassi gehe, dann gehe ich mit Crocs Gassi. Und in meinem Quartier, in dem ich lebe, fühle ich mich eigentlich auch sehr wohl und sicher und ich glaube, die Nachbarn kennen mich alle und so soll es auch durchaus sein in Zukunft. Also wenn ich mal es mich mal überkommt und ich joggen gehe, dann schwitze ich halt und dann trage ich Sportklamotten und ein Schlabber-T-Shirt und dann ist das auch okay und ich glaube, die Leute wissen das auch zu unterscheiden. Natürlich werde ich das nicht auf der Hauptpromenade machen in Oranienburg auf der Bönauer Straße, sondern in meinem Quartier, weil ich werde mich da genauso verhalten wie vorher. Man muss sich halt dran gewöhnen und das ist ja mitunter jetzt schon so, dass du in der Öffentlichkeit stehst und die Leute eben beobachten, wenn du einkaufen gehst. Oh, kauft sie jetzt die zuckerhaltigen Fruchtzwerge für ihre Kinder oder holt sie den Soja-Naturjoghurt und noch ein paar Körner. Passiert beides, kann ich jetzt schon mal sagen. Und ich beobachte und merke auch schon, wie die Leute mir genau aufs Band schauen, was ich einkaufe. Aber da werde ich mich nicht verstellen. Was ich aber immer natürlich machen werde, ist meine Kinder schützen, sie nicht in die Öffentlichkeit mit reinziehen, genauso mein Mann, weil es doch manchmal ganz schön weitreichend ist, wenn du auch von politischen Gegnern angegriffen wirst. Da möchte ich meine Kinder schützen. Aber natürlich werden wir alle Fehler machen. Und da bin ich ein Freund von einer großen Fehlerfreundlichkeit und guten Fehlerkultur. Also auch wenn meine Kinder Fauxpas machen, ja, die werden dann vielleicht die Bürgermeisterin-Söhne sein. Aber das gehört auch zum Leben dazu. Und ich weiß ja nicht, was andere Bürgermeisterkinder schon alles in ihrem Leben getan haben. Das gehört auch dazu und da muss man auch dazu stehen. Kinder dürfen auch Fehler machen und über die Stränge schlagen. Das sollen sie auch mal.
Abschlussfrage.
Vielleicht nicht ganz so doll, aber...
Abschlussfrage. Man sagt ja immer, dass man beim zweiten Mal, wenn man irgendwas gemacht hat, große Projekte, beim zweiten Mal werden die immer noch einen Ticken besser, weil man immer von den Erfahrungen des ersten Mals profitieren kann. Klassiker ist beim Hausbau, der persönlich, was ich selber erlebt habe mit drei Jungs, ist, das zweite Kind bekommt ganz andere Erziehungsmaßnahmen als das erste Kind. Ob das immer das Beste ist, das weiß ich nicht, aber andere. Und dann hat man zum Beispiel schon mal eine Bürgermeisterkandidatur hinter sich gebracht und kann von all dem, was man dort gelernt hat, all den Erfahrungen, kann man beim zweiten Mal vielleicht auch was mitnehmen. Was würdest du sagen, was hast du alles mitgenommen und machst es jetzt in deiner Kandidatur anders beim zweiten Mal?
Also ich glaube, jetzt durch die Erfahrung vom letzten Mal bringe ich ein Stück weit mehr Gelassenheit mit. Was aber nicht heißen soll, dass ich es weniger will. Im Gegenteil, ich glaube, ich bin durch diese Gelassenheit, weil ich weiß, was mich erwartet und ich weniger Furcht habe, kann ich, glaube ich, noch mehr ich sein im Wahlkampf und noch mutiger, noch authentischer. Und ja, ich fürchte mich weniger vor dem, was kommen kann, weil ich alles ja schon mal erlebt habe von Anfeindungen oder auch Presseartikeln, die man dann erwartet und man ist dann aufgeregt. Also im letzten Mal habe ich täglich die Presseschau mir angeschaut und war ganz aufgeregt, wenn ein Presseartikel kommt. Das meine ich mit Gelassenheit. Da bin ich jetzt ein bisschen entspannter, wenn ich weiß, morgen kommt ein Porträt zu mir oder es wird auch mal was kritisch gesehen. Dann versuche ich mich natürlich damit auseinanderzusetzen, aber andererseits ein Stück weit auch frei zu machen, weil man kann es nicht jedem und jeder Person recht machen. Aber man kann daraus lernen und ja, man kann da irgendwie, also ich kann mittlerweile gelassener, entspannter rangehen und ich kann ein Stück weit auch ruhiger schlafen als vor ein paar Jahren, weil ich da auch das mit gewissem Abstand auch sehe, wenn es Anfeindungen gibt, weil die gibt es nicht gegen mich, weil ich ein schlechter Mensch bin oder jemand denkt, ich bin ein schlechter Mensch oder mit meinen politischen Haltungen nicht einverstanden ist, sondern Anfeindungen gibt es dann vielleicht mal, weil man eben kein anderes Instrument hat, um mich anzugreifen oder weil man versucht selber, sich irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen. Das kann ich mit einem gewissen Abstand jetzt viel entspannter sehen als noch vor einigen Jahren. Das war, glaube ich, auch eine gute Schule, um tatsächlich das nochmal anzugreifen und anzugehen und diesen Job übernehmen zu wollen. Dass das auch dazu gehört, dieses, ich sag mal, dicke Fell, dass man das jetzt hat und das auch erträgt und ein Stück weit resilient ist.
Also großer Befürworter ich auch der positiven Fehlerkultur und dem, wenn etwas nicht funktioniert, was kann ich daraus nehmen, was kann ich daraus mitnehmen? Und das finde ich eher einen Riesenvorteil, diese Chance nutzen zu können. Vielen lieben Dank, Jennifer. Dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dafür, dass du auf die so ein bisschen Sendung mit der Maus fragen, dir die Zeit genommen hast, die auch zu beantworten. Und Arthur wird sich auch bedanken, weil der fand wirklich einige Sachen sehr interessant und ich werde ihm das dann vorspielen. Und alles Gute, viel Kraft für die nächsten Wochen, die jetzt noch kommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich danke euch sehr. Hat sehr viel Spaß gemacht, hier die Sendung mit der Maus und mit euch zu gestalten.
Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.